Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Vorgemerkt, der Podcast der Stadtbüchereien. Das ist ja wohl mal ganz klar. Ihr da draußen kennt den schon. Mein Name ist Lena und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich schon sehr. Ich habe nämlich die Dana Wingensiefen-Wosel, der schwerste Name, den ich hier im ganzen Haus jemals gehört habe. Hallo Dana.
Hallo Lena.
Der Name, der hat schon so zu einigen Verzweiflungen bei uns geführt. Gerade am Anfang, du bist, das spoiler ich jetzt schon mal, noch gar nicht so lange dabei, zumindest im Vergleich jetzt zu mir. Ich glaube, ich bin dieses Jahr jetzt schon 11 Jahre mit dabei.
Oha,
du sagst es. Genau, und als es dann hieß, wir kriegen eine neue Kollegin, auf die wir uns sehr, sehr gefreut haben, und dann der Name das erste Mal in einem Protokoll, in einem offiziellen Kontext vorgestellt wurde, waren alle so, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
Ja, also rückwirkend betrachtet muss ich sagen, als ich geheiratet habe, habe ich gedacht, come on, Wingensiefen ist schon ein langer Name.
Ja.
5 Buchstaben mehr oder weniger machen jetzt keinen Unterschied. Turns out, tun sie doch.
Tun sie irgendwie doch.
Ja, tun sie doch. Also die Reaktionen sind doch sehr unterschiedlich von, wenn man es einmal weiß, klingt es schön.
Ja. Ja.
Irgendwie adelig, habe ich schon gehört. Ja. Also ich habe tatsächlich auch mich von der Lautfolge entschieden. Es ist keine, also ich könnte natürlich behaupten, es wäre feministisch zu sagen, natürlich kommt mein Mädchenname zuerst. Tatsächlich ging es aber um die Lautfolge, weil I-O geht besser von der Zunge als
ja.
O-I.
Oh ja.
Ja, es ist jetzt, wie es ist. Und ich bin froh, dass mittlerweile alle damit umgehen können. Und ich muss ehrlich sagen, also an komplizierten Nachnamen haben wir ja schon auch einige andere im Haus. Also der neue Kollege aus der IT ist ja auch ganz weit vorn, würde ich sagen.
Das stimmt, das stimmt. Den lernt ihr hier bestimmt auch nochmal kennen. Aber heute bist du mein Gast, meine Gästin hier. Und ich freue mich sehr. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, dass ich dich jetzt so schnell zu unserem neuen Podcast hier einladen wollte. Weil du nämlich ganz spannende Aufgaben hier im Haus hast. Und wir fangen, glaube ich, erstmal an, wie du denn überhaupt zu uns gekommen bist, damit die Leute und ich wahrscheinlich auch noch ganz viel über dich lernen und kennenlernen würden. Magst du so ein bisschen über deinen Werdegang erzählen und wie du dich dann für die Stadtbücherei in Düsseldorf entschieden hast?
Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, auch wenn ich aufgeregt bin bis unter den Rand. Also mein Werdegang, also ich bin 36 Jahre alt, ich bin gelernte Buchhändlerin.
Finde ich super sympathisch.
Ich habe nicht so super lange im Buchhandel gearbeitet, weil irgendwie klar war, okay, die Perspektiven im Buchhandel auf Dauer, ich liebe den Beruf und alle Menschen, die das ausüben, aber für mich war das auf Dauer zu wenig. Also zu wenig, ich hätte dann einen eigenen Laden eröffnen müssen und sind wir ehrlich, wir wissen, wie prekär die Verhältnisse sind unter Menschen, die in der Branche arbeiten, in der Verlagsbranche arbeiten, im Buchhandel arbeiten. Da muss man mit super viel Herzblut dabei sein und ich liebe jeden Buchhändler, der das kann, aber mir war klar, für mich ist das zu viel. Und deswegen habe ich mich entschieden, noch zu studieren und bin dann nach München gegangen an die LMU für Buch- und Medienforschung beziehungsweise Buchwissenschaft im Bachelor mit BWL als Nebenfach. Hurra!
Oha!
Genau. Ich habe sehr viel mehr Zeit auf BWL-Lernen verbracht als auf Buchwissenschaft.
Ja.
Dann habe ich einen Master in Buch- und Medienforschung gemacht und hätte dann meinen Doktor da auch noch machen können.
Mhm.
Habe aber gedacht, nee, also irgendwann kommt man auch an den Punkt, an dem man als Geisteswissenschaftler mit Doktortitel gesagt kriegt, Sie sind so überqualifiziert, Sie waren so lange an der Uni,
ja.
Was wollen Sie jetzt hier mit einem Volo? Weil in die Verlagsbranche einsteigen hätte ja auch geheißen, dass ich ein Volo machen hätte können, müssen, wie auch immer. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und dann gab es persönliche Gründe, dass ich nach Köln zurückgegangen bin, wo ich immer noch wohne und wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Das muss man ja manchmal dazu sagen. Es gibt ja sehr viele Immis in Köln. Ich bin eine Originalkölnerin. Manchmal hört man das auch.
Kriegt man so einen besonderen Ausdruck oder ein Urkundendokument dafür?
Man kriegt so ein Badge im Stadion verliehen oder so. Nein, Spaß, ich war noch nie im Stadion. Bin auch kein Fußballfan. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Genau, und dann habe ich einen Ausflug gemacht in die Unternehmensberatung, aber auf PR-Level. Also ich habe dazwischen noch als studentische Hilfskraft bei Gräfe und Unzer längere Zeit in München gearbeitet.
Ach, Wahnsinn.
Aber auch Verlag war irgendwann klar, so auch Verlagsmenschen habe ich höchsten Respekt vor und ist ein tolles Arbeitsfeld. Und aber mir hat so die Aufgaben im Verlag waren halt nicht so meins. Und auch da ist es schwer, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und letzten Endes bin ich dann über Umwege in der Unternehmensberatung gelandet, halt für Press Relations. Und habe dann da alle Schichtsysteme des Conti-Schichtsystems mitgemacht, also von Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht.
Oh mein Gott, Wahnsinn.
Meine reguläre Arbeitszeit hat längere Zeit, was heißt längere Zeit, aber 2 Jahre, die sich sehr lang angefühlt haben, morgens um 5 begonnen. Ich habe morgens um 3 schon Waschbären in Köln gesehen oder Ratten für Vogelgezwitscher gehalten. Also es gibt sehr wilde Geschichten aus der Zeit. Man hat mich dann da in der Firma hochgearbeitet und war dann letzten Endes Unternehmensberaterin für die großen Konzerne, also Continental, Allianz, KPMG, was man sich so vorstellen kann. Wir haben da Analysen gemacht zu Fragestellungen, die an uns herangetragen haben. Und das habe ich total gerne gemacht und habe dann da letzten Endes auch einen KI-Dienstleister mitgeholfen zu implementieren. Und das korrelierte dann wieder mit meiner Aufgabe hier. Und da gab es dann irgendwann Stellenabbauten und auch eine lange Geschichte. Und darüber ist einer meiner ältesten Kollegen entlassen worden. Und dann habe ich gesagt, nee, also ja. Wenn hier so mit Menschen umgegangen wird, dann möchte ich da nicht mehr Teil davon sein. Mhm. Und dann habe ich dann da meinen Hut genommen. Ja, und dann bin ich über, ihr kennt sie alle, Annette Flick, auf die Stelle hier aufmerksam gemacht worden, ja. Auf die ich mich fairerweise, muss man sagen, also Gruß an die Stellenausschreibenden, wahrscheinlich sonst nicht beworben hätte. Also die Aufgabenstellung war so verklausuliert, dass ich da glaube ich auch, es war schwer auffindbar auf der Stadtseite. Da wäre ich jetzt so nicht drüber gestolpert. Und sie hat mich da konkret aufmerksam gemacht und hat gesagt, hier, guck mal, die Aufgaben könnten richtig gut für dich sein. Du bist technisch affin. Versuch das doch mal. Ja, und aus heutiger Perspektive kann ich sagen, kommt hier alles zusammen, was ich kann, was ich gerne mache. Ja, und dann hat es halt auch mit dem Team total Klick gemacht und seitdem bin ich sehr happy hier und pendle dafür von Köln nach Düsseldorf jeden Morgen. Ja, was jeder weiß, ist, wie unspaßig das ist, aber ja. Also so für die Aufgaben mache ich es total gerne. Also mir macht es tatsächlich nicht so viel aus.
Ah, super.
Und ich schaffe sehr viel zu lesen.
Ja, das glaube ich. Ne? Man kann die Zeit ja auch irgendwie dann für sich irgendwie nutzen. Also ist natürlich schwierig, montags morgens da in der vollen Bahn zu sitzen. Aber wir haben ja einige KollegInnen, ja. Die von weiter weg pendeln. Und das ist nun mal, wenn man in der Großstadt wohnt, auch immer so ein bisschen das Ding, ne? Dass man nicht unbedingt hier auch was möchte oder was findet oder wie auch
immer. Ja, und natürlich ist manchmal in der Bahn so voll, dass du dein Buch auf dem Rucksack des Vordermanns stehend quasi im Gang ablegen kannst. Ne? Aber ja. Ist, wie es ist.
Man arrangiert sich.
Ja. Man arrangiert sich, genau.
Und wir haben ja auch super gerne KölnerInnen bei uns hier. Gerne. Also von uns kommt ja diese ganze Feindschaft gar nicht. Deswegen freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Sehr, habe ich schon gesagt, sehr, dass du zu unserem Team dazugekommen bist und das erweitert und vergrößert hast. Du hast nämlich auch eine ganz besondere Stelle bei uns inne. Ich habe ja hier schon öfter im Podcast erzählt, was so meine Aufgaben sind von Veranstaltungsarbeit über dieses Tagesgeschäft, unten Informationen und so weiter. Und dein Alltag hier bei uns sieht ja nochmal ganz anders aus. Ich gebe nur mal das Stichwort, weil wir das jetzt auch noch relativ neu hier bei uns haben, Digitalstudio.
Ja.
Und ich glaube, das war ein langer Prozess und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was das überhaupt ist und genau, wie du das mitentwickelt hast und auch vielleicht von deinen Vorgängern ja schon zum Teil mitgenommen hast. Genau.
Ja, also das Digitalstudio ist ein Studio, das wir hier in den Stadtbüchereien haben und auch in der Zentralbibliothek haben, das man mieten kann, in dem 6 Gerätschaften stehen, mit denen man analoge Medien digitalisieren kann. Also unser Ziel war, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Erinnerungen aus alten Zeiten oder auch die Erinnerungen ihrer Eltern, Großeltern. Es gibt ja ganz, ganz viele Nutzungsszenarien, warum man alte Videos, VHS-Filme digitalisieren möchte. Ja. Man kann Super-8-Filme digitalisieren, VHS-Filme digitalisieren, Dias, Fotos, verschiedene Negativformate, CDs und Schallplatten.
Über die Schallplatten freue ich mich ja am allermeisten, weil ich selber so ein paar Schätzchen zu Hause habe und unglaublich gerne Schallplatten höre. Deswegen digitalisieren ist toll. Ich bin aber auch froh, dass ich die Schallplatten auch weiter bei mir zu Hause habe. Aber ja. für ganz viele macht das natürlich Sinn, die dann eben nicht mehr die Gerätschaften haben oder haben wollen.
Ja, und auch ganz viele Dinge sind einfach ausgestorben. Also mir war ehrlich gesagt nicht so bewusst, also mir ist schon klar, dass analoge Medien ein sehr breites Feld sind. Mhm. Und ich muss da auch nochmal sagen, wir durften uns die Digitalbar in Wuppertal anschauen vorher. Und die KollegInnen dort vor Ort Grüße gehen raus, waren so unglaublich nett und zugewandt und haben uns letzten Endes einfach ihre komplette Materialliste mitgegeben und haben gesagt, hier, wir haben euch das gezeigt, wie das bei uns läuft, versucht es doch mal so. Und wir konnten alles rückfragen und das passte halt total gut zusammen mit dem, was schon vorbereitet worden war, welche Ideen hier so im Haus entwickelt worden waren, eben auch von meiner Vorgängerin. Und so fiel uns zumindest die Auswahl der konkreten Gerätschaften nicht mehr so schwer. Also es ergab sich dann relativ schnell ein relativ klares Bild, was wir machen wollen. Mhm. Aber wenn man sich so die Anfragen anguckt, ist es immer schwierig, den Leuten zu sagen, naja, ihr habt ein kleines Videoformat, dann braucht ihr auch den Camcorder dafür, weil so viele Adapter und Formate, wie es gibt, das kriegen wir nicht abgedeckt. Und auch die Gerätschaften sind teilweise sehr teuer, weil sie einfach sehr selten sind. Und natürlich hat man ein größeres Bedürfnis, noch wenn man ein seltenes Format hat, das dann erst recht zu digitalisieren. Aber auch insgesamt freue ich mich einfach, weil die Nutzung jetzt so wie sie ist, mit den 6 Medien, die man digitalisieren kann, es wird auch schon sehr, sehr gut angenommen. Und wenn ich an der Theke zufällig sitze und jemand kommt aus dem Digitalstudio, dann stehe ich immer wie so ein kleines Erdmännchen hinter der Theke und frage so, und, wie war's? Hat alles geklappt? Können wir noch was verbessern? Ja, super. Und das Feedback ist echt gut und das macht total Spaß, also zu sehen, okay, wir haben uns was ausgedacht und wir haben es realisiert und es kam ja auch aus den Mitteln der Bibliothek des Jahres, sind die Geräte finanziert worden und das macht einfach Spaß dann zu sehen, dass die Leute das auch nutzen.
Wenn ich jetzt als Nutzerin das mir reservieren möchte, also in diesen Raum rein möchte, weil ich irgendwie was habe, was ich digitalisieren möchte, was muss ich da machen? Magst du das den Leuten mal einmal erklären, wie der Vorgang ist?
Also es ist nicht so kompliziert. Also du brauchst eine Bibliothekskarte, die du hoffentlich hast.
Natürlich. Ich hoffe doch, dass alle Hörerinnen und Hörer da draußen gerade ihre Bibliothekskarte schon gezückt haben, weil sie jetzt ganz gespannt sind, was sie weiterhin damit machen müssen.
Genau. Und dann schreibt man eine E-Mail. Oder man geht an die Theke und sagt, dass man das Digitalstudio gerne reservieren muss. Also wir haben es absichtlich versucht, so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Also es gibt keine Einführung. Obwohl die Geräte ja teilweise etwas komplexer erscheinen, haben wir Anleitungen geschrieben, die auch bebildert sind, Schritt für Schritt, die wir dann mit den KollegInnen testen durften, was uns nochmal sehr viel weiter nach vorne gebracht hat. Und bis jetzt funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also man kann immer auch fragen und wir können auch immer angerufen werden und so. Aber im Grunde genommen sieht das Prozedere vor, dass man es mit seiner Bibliothekskarte auf einem der gängigen Wege, sei es jetzt per E-Mail, per Hotline oder an der Theke, das Studio reserviert. Das geht bis zu 4 Stunden. Mhm. Dazu muss man eben auch bedenken, dass Videos beispielsweise in Echtzeit durchlaufen müssen. Ja. Super 8 Filme auch und so ein volles Dia-Magazin von 50 Dias braucht 45 Minuten. Wahnsinn. Also das sind 4 Stunden, halt auch schnell rum, aber wir haben ein gemütliches Sofa da stehen. Ich habe schon Paare gesehen, wo einer hinten gelesen hat, der andere digitalisiert. Also man kann das auch zu zweit machen. Es muss nicht jeder davon eine Bibliothekskarte haben. Es reicht, wenn einer, der reserviert, eine Karte hat.
Sehr gut, sehr gut. Du machst ja jetzt schon Lust auf mehr. Außer dem Digitalstudio, das jetzt einfach so unser oder euer neuestes Baby ist, unser aller gemeinsames neuestes Baby ist, hast du natürlich noch ganz andere Sachen, die du hier betreust. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, also wir sitzen ja im tollen Library Lab Studio.
Ja, also und ich bin so dankbar, dass wir das haben. Ich erinnere mich noch so an die Anfangszeiten von unserem Podcast. War auch super lustig mit so Decken über den Kopf, damit man irgendwie im Büro ein bisschen mehr Ruhe hat. Aber das ist natürlich was ganz anderes, hier mit professioneller Technik zu sitzen und Tür zuzumachen und loszulegen.
Ja, ich habe wilde Fotos gesehen, auf jeden Fall. Ja, also das Podcast-Studio war ja so schon eingerichtet von meinen VorgängerInnen. Und wir haben ein bisschen was am Mobiliar verändert oder so. Aber im Grunde genommen, klar, muss immer mal Technik ausgetauscht werden oder so. Aber das Podcast-Studio, so wie es jetzt ist, besteht ja schon seit einer Weile. Mhm. Wird auch sehr, sehr gut genutzt. Und man sagt immer so landläufig Podcast-Studio, aber eigentlich kann man hier auch Videos und Audio schneiden. Also man muss hier nicht zwangsläufig was aufnehmen. Mhm. Aber es ist dem Audiobereich als solches oder dem Videobereich gewidmet halt. Genau, und dann haben wir noch das tolle Library Lab unten im Erdgeschoss. Und was heißt im Erdgeschoss? Auf Ebene 1.
Genau. In unserem Herz. Genau. Das kann man ja ganz schön sagen, unsere Herzebene.
Genau, da ist das Library Lab und da haben wir 3D-Druck und 3D-Scan und auch unsere VR-Brillen. Und ja, 3D-Druck und 3D-Scan beispielsweise muss man eine Einführung machen entgegen des Podcast-Studios und des Digitalstudios. Mhm. Aber dann, was zum Beispiel auch, ich sage jetzt nicht mehr selten, aber was nicht so häufig ist, ist, dass wir das Filament stellen beispielsweise beim 3D-Drucker. Also alles, was man da tut, wenn einem die Farbe egal ist, wir kaufen sehr bunt ein, dann kann man im Rahmen seiner Bibliothekskarte drucken, was man möchte im Grunde genommen. Mhm. Es hängt immer ein bisschen von der Zeit ab. Man darf das für 2 Stunden reservieren. Wir verlängern das auch manchmal, aber im Grunde genommen ist es das. Und die VR-Brillen, das ist so ein bisschen mein Herzensthema. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann das selber nicht, weil mir wird schlecht direkt. Aber ich finde die Technologie als solches halt total gut. Und die hat sich ja noch nicht so landläufig durchgesetzt, wie man das vielleicht mal ursprünglich gemeint hätte. Mhm. Aber dadurch, dass wir das frei zur Verfügung stellen, bei uns braucht man dafür keine Reservierung, man braucht keine Bibliothekskarte, man kann hingehen und das einfach mal ausprobieren. Und ich finde, das ist so niedrigschwellig, dass da auch keine Berührungsängste bestehen. Und das, finde ich, sieht man den NutzerInnen auch an, wie selbstverständlich sie sich so eine Brille aufziehen und dann einfach mal so da so ein bisschen, das hört sich jetzt despektierlich an, aber mit den Controllern rühren. Von außen sieht das ja wenig sinnvoll aus. Ja. Genau, und das gehört noch dazu. Und ja, mein eigentliches Kernthema sind unsere digitalen Angebote. Also alles, was Online, Filmfriend, unsere Musikhörangebote sind. Das ist mein Vermittlungsangebot. Also meine Aufgabe ist, Fragen dazu beantworten, dazu die Sprechstunden bereitzustellen. Und das Lektorat kümmert sich um die Inhalte.
Ja. Also wirklich eine große Bandbreite an Aufgaben und aber auch an tollen Sachen und an vor allem Zukunftsperspektive. Also wir gehen ja immer mehr in Richtung Zukunft, jeden Tag ein Schritt näher. Und also ich finde das immer noch so Wahnsinn, wie viele Leute, ihr da draußen natürlich nicht, aber wie viele Leute immer noch denken, Bücherei, das sind halt Bücher, wenn es hochkommt, noch ein paar Kinderspiele und DVDs und Hörbücher vor allem und das war's. Aber was für eine Bandbreite an digitalen Themen wir aufgreifen und an digitalen Angeboten wir stellen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, absolut. Und auch die, also manchmal muss ich selber überlegen, was da alles dazugehört, weil wir haben auch noch Kennerspiele Pen and Paper. Mhm. Die Community trifft sich im Lab. Das ist auch ein Teil, der uns sehr am Herzen liegt. Also wir haben viele Dinge von Puzzlen bis Magic-Spielen, wo man offen mitmachen kann. Die Kobolde, das ist hier unsere lokale Pen and Paper-Runde. Die kommt einmal im Monat, auch für alle zugänglich. Das ist ein Angebot, was ich wirklich nur empfehlen kann. Die sind unglaublich nett. Und auch da wird darauf geachtet, dass sich alle gesehen fühlen, dass es immer die Möglichkeit gibt, Dinge zu unterbrechen, aus dem Spiel rauszugehen. Also es wird mit sehr viel Achtsamkeit gemacht und das, finde ich, macht es noch viel attraktiver, weil manchmal weiß man ja nicht so genau, worauf man sich einlässt. Ja. Und dann kommt das Thema KI noch dazu.
Genau.
Das vergesse ich auch manchmal, das beschäftigt mich mal mehr und mal weniger. Aber ja, es ist schon eine sehr, sehr große Bandbreite, ja.
Was ich am Library Lab so toll finde, ist, wenn man da irgendwie mittags, nachmittags durchläuft und wir haben da keine Veranstaltungen aktuell, also zu dem Zeitpunkt drin, dann sitzen da ja auch ganz, ganz häufig die analogen SchachspielerInnen drin. Ne? Und ich finde, das ist immer so ein tolles Bild. Das erzähle ich auch bei jeder Führung, die ich da durchgebe, dass irgendwie dieser Raum es geschafft hat oder ihr als Team es geschafft habt, analog und digital so zum verbinden, dass sich trotzdem jeder willkommen fühlt und dass das nicht nur so exklusiv oder inklusiv, also inklusiv ist und nicht exklusiv für einige Menschen dann eben direkt bedeutet. Das ist ganz cool.
Ja, mir gefällt das auch. Ich mag das auch, weil das so eine Mischung aus konzentriert und kreativ ist, wenn man da so durch ist. Die Atmosphäre ist irgendwie besonders und auch die Leute, die da sitzen, sind total unterschiedlich. Also die Schachspieler sind natürlich die eine Gruppe und andere Kartenspielende oder so sind andere Gruppen und trotzdem ist es alles so, also herrscht kein Gegeneinander oder so. Ne? Also es ist immer friedlich und sehr angenehm und also ich mag das auch und das Thema Team ist genau das, was du ansprichst, weil das liegt zwar in meiner Abteilung, aber ich kann das nicht alleine betreuen mit meinem Team alleine. Also wir haben ein Library Lab Team, das sich um das Equipment auch um alles kümmert und um auch die Schulungen. Und wenn es die nicht gäbe, könnten wir das alles nicht anbieten, weil nur dadurch, dass wir das auf so viele Schultern verteilen dürfen, ich glaube aktuell, lass mich nicht lügen, sind wir glaube ich 14 Leute, können wir dieses Angebot stellen, weil jeder kleine Aufgaben übernimmt, andere haben sich spezialisiert und das nur deswegen geht das überhaupt so, wie es läuft.
Das ist ein Thema, was wir hier auch ganz häufig im Podcast haben. In der letzten Folge war Stefan Schwering, der neue Direktor, bei mir hier zu Gast. Und auch da ist ganz deutlich geworden, dass dieses Haus und auch eben die einzelnen Angebote nur als Team irgendwie funktionieren. Mhm. Das wäre einfach utopisch zu denken, dass da ein einzelner Mensch hintersteckt, sondern das ist eigentlich ja das Schöne, ne, dass man hier so viel in verschiedenen Teams auch zusammenarbeitet, ja, eben zu den ganzen verschiedenen Angeboten und Aufgaben, die man so hat.
Absolut, ja.
Was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Oh, oh.
Gar nichts Schlimmes. Aber magst du vielleicht mir und den Leuten da draußen erzählen, wie so dein erster Eindruck hier von der Bücherei ist oder war, jetzt mittlerweile war? Du bist ja erst dazugestoßen, erst in Anführungszeichen, als wir schon komplett hier drüben umgezogen waren. Und mich interessiert einfach immer so der Blick von außen. Und vor allem, was dein Lieblingsort mittlerweile hier in der Bücherei ist.
Oh, das ist eine schwere Frage.
Darfst du auch kurz einen Moment drüber nachdenken?
Also zumindest kann ich schon mal die Frage zum ersten Eindruck beantworten. Also bevor ich mich hier beworben habe, war ich einmal hier. Ach. Ich war vorher auch schon ein paar Mal in der alten Bibliothek, die sich aber ja jetzt eher so dem klassischen Bild angeschlossen hat, wie man es von Bibliotheken kennt, die halt eben in den, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber in den 90er, 2000er Jahren designt wurden, vielleicht auch schon früher.
Ja.
Und das ist aber sehr längere Zeit schon her gewesen, dass ich da war. Und als ich dann den Kontrast dazu, also den Kontrast, also man kann es ja nicht anders sagen, als es ist ein starker Kontrast.
Ja.
Und bevor ich mich dann beworben habe, war ich einmal hier, so inkognito, habe mich umgeguckt.
Hast du nur ein Hallo gesagt und gesagt? So
nee, ich bin hier so möglichst unsichtbar durchgeschlichen und habe versucht, überall reinzuschniefen und zu gucken, okay, was gibt's hier überall? Habe sehr gruselig an allen Scheiben gestanden und reingeglotzt.
Perfekt, lieben wir.
Genau, so ein richtig unangenehmer, gruseliger Besucher war ich, glaube ich. Und ja, aber der Eindruck war hell, luftig, modern und so wie eine Bibliothek eigentlich sein sollte, nach meiner Vorstellung. Ja. Also man kennt, oder ich kenne Bibliotheken halt aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, so wie es viele wahrscheinlich tun. Für mich waren Bibliotheken immer ein Zufluchtsort. Ich habe in der Schule irgendwann rausgekriegt, in der 5. und 6. Klasse, dass wenn man in die Bibliothek, in die Schulbibliothek geht, darf man drinnen bleiben und man muss in der Pause nicht raus.
Ah.
Ne? Was zur Folge hatte, dass ich bis dann in der Oberstufe sowieso machen durfte, was man wollte, bis zur 10. Klasse, jede Pause in der Bibliothek verbracht habe, in der Schulbibliothek, die sehr klein war. Und da mich literally an den Regalreihen durch die drei Fragezeichenbände gefressen habe.
Ah,
und
cool.
Zwar in richtiger Reihenfolge, weil, ja.
Natürlich
in richtiger Reihenfolge, so. Das war, und dann habe ich eine Zeit lang als Jugendliche in der katholischen Bücherei ausgeholfen im Nachbarviertel. Das war auch nochmal ein anderes Ding, wo, da habe ich das erste Mal einen echten Bücherwurm gesehen. als wir Medien aussortiert haben.
Ja.
Das hat mir schon immer Spaß gemacht und trotzdem habe ich das nie richtig als Beruf in Erwägung gezogen, keine Ahnung warum, aber es gab immer diese Affinität. Ich bin dann eben in Richtung Buchhändler gewechselt, aber für mich waren Bibliotheken immer schon Orte, die ein sicherer Hafen waren, wo man hingehen konnte und man selber sein durfte.
Schön. Ach, so ein
Ja, und dann bin ich hier reingekommen und habe gedacht so, ah, okay, so ist das also, so sieht das heute aus, so muss das architektonisch sein. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, wenn dann jetzt noch die Leute dazu stimmen, weil ich kam halt aus einem sehr, sehr kleinen Team, wo man ohne Ellbogenmentalität miteinander gearbeitet hat.
Ja.
Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann. Gut, dann hatte ich natürlich noch so eine kleine Soufflöse auf der Schulter, die gesagt hat, das ist total super bei uns, komm auf jeden Fall.
Hat die kleine Soufflöse sehr gut gemacht.
Aber abgesehen davon, also ja, fiel da viel zusammen, was vorher schon zusammengehört hätte.
Cool. Und jetzt aktuell gerade dein Lieblingsort hier bei uns?
Schwierige Frage. Das ist so ein bisschen tagesabhängig.
Mhm.
Also Library Lab ist immer noch so ein Herzensort auf jeden Fall, wo man auch mal in Ruhe was tun kann. Oder wo man, also einen 3D-Drucker zum Beispiel habe ich auch zu Hause.
Mhm.
Manchmal kurz vor Öffnungszeit oder kurz nach Öffnungszeit, wenn es noch nicht so voll ist, dann sitze ich immer am 3D-Drucker und gucke, dass ich noch irgendwas gedruckt kriege, bevor der große Ansturm losgeht. Das mag ich ganz gerne. Und ansonsten mag ich unser Lesefenster. Also so auf die Stadt gucken, auch gerade weil da so an der Spirale so ein bisschen ruhige, konzentrierte Stimmung herrscht. Mhm. Sich da einfach mal hinsetzen und einfach mal man selber sein.
Ja, auch das finde ich gut. Das wird auch super selten genannt. Mein erster Impuls war gerade auch schon zu sagen, meinst du Lesefenster oder Stadtfenster? Weil wir haben ja beides bei uns. Mhm. Aber Lesefenster kann ich total nachvollziehen. Vor allem, weil da dieses Bodentiefe-Fenster ist. Ne? Also du kannst wirklich dir den Sessel davor direkt auch an eine Heizung ziehen. Das heißt, wenn es draußen richtig regnerisch ist, dann nehmt euch ein gutes Buch. Haben wir genug hier? Und holt euch noch einen Kaffee to go aus dem Café und dann setzt ihr euch da hin und könnt rausgucken und dabei lesen, je nachdem, in welcher Mut ihr gerade seid.
Ja, und wenn man richtig Glück hat, erwischt man einen von den Sesseln mit den kleinen Tischchen.
Ja, dran. Das ist natürlich noch perfekt. Ja, also finde ich cool. Also wie gesagt, wurde noch nicht so häufig genannt. Meins ist ja nach wie vor immer noch der Dachgarten, das tut das so ein bisschen daran. Also erstens, ich habe mir auch schon in der alten Bücherei immer so sehr gewünscht, dass wir irgendwie so eine Möglichkeit haben, rauszugehen und ein bisschen Grün zu haben, Tageslicht zu sehen. Das verbindet das natürlich. Aber ich habe ja jetzt auch wieder das ganze Jahr über das Hochbeet betreut. Ja. Und das ist so, also ich bin jeden Tag mindestens einmal da draußen, um entweder zu gärtnern, zu gießen oder eben auch zu ernten, was dann noch so wächst. Und das mag ich
richtig immer noch cool.
Gerne. Ich liebe das, wenn man so seinen Spot bei uns gefunden hat. Und wie du schon sagst, das ist so ein bisschen mutabhängig, beziehungsweise auch so verändert sich im Laufe der Zeit. Ne?
Ja.
Sehr schön. Ich hatte dir ja noch eine Aufgabe gestellt.
Ja.
Und die ZuhörerInnen, die den Podcast jetzt schon regelmäßig verfolgen, die wissen vielleicht sogar schon, was kommt, weil sowohl Robert als auch Marie mussten diese Aufgabe erledigen. Und zwar 5 Dinge, die du vielleicht von dir erzählen, preisgeben möchtest, kannst, möchtest, sollst, wie auch immer. Hast du dir da was überlegt?
Ja, selbstverständlich habe ich mir was überlegt.
Dana ist immer sehr gut vorbereitet und organisiert. Ich liebe das. Notizbuch liegt hier auf dem Tisch und das ist jetzt dein Moment.
Mein Moment to shine. Okay, also ich habe mir 5 Dinge notiert, wie du mir das aufgetragen hast. Punkt 1 trifft sehr gut, was du gesagt hast. Ich bin ein Strukturmensch.
Ja, das kann ich bestätigen, absolut.
Also ich bin selten anzutreffen ohne dieses Notizbuch. Es ist immer auch immer die gleiche Marke, aber das Cover darf variieren und ohne meinen Füller bin ich auch selten anzutreffen. Also ich weiß auch nicht, das ist so mein way to go. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich, also in meinem Kopf ist sehr, sehr viel Chaos und nur wenn ich das strukturiert irgendwie zu Papier bringe, steige ich da durch. Also mir entfällt sonst ungefähr alles. Ich bin wahnsinnig abhängig von meinem Outlook-Kalender, wo ich mir auch meine einzelnen To-Dos reinschreibe, die ich dann als frei trotzdem offen lasse. Ja. Ich komme sonst vorne und hinten irgendwie nicht klar mit dem, was in meinem Kopf los ist und dem, was so sonst auf mich einprasselt. Genau, deswegen bin ich ein Strukturmensch, aber ich mag auch einfach hinter die Kulissen gucken, verstehen, was hält Sachen zusammen und warum ist das so. Und das liegt korrespondiert auch ein bisschen mit Punkt 2. Ich arbeite gern technisch, aber auch technisch mit den Händen. Also ich habe auch ganz oft einen Schraubenzieher in der Tasche, den hole ich nicht so oft raus. Ich habe auch ein Taschenmesser oft dabei. Also ich habe so ein, ich, ganz theoretisch, wenn ich mich getraut hätte, hätte ich vielleicht auch mal irgendwann ein Ingenieurstudium anfangen können. Ich hatte auch einen naturwissenschaftlichen Zweig in der Schule. Ich war nicht besonders gut und deswegen habe ich mich auch nicht getraut. Oh, aber mir liegen diese Sachzusammenhänge. Ja. Und ich arbeite gern mit den Händen. Also ich schraube gern Sachen auf, ich gucke gern rein, ich verstehe gern, wie es funktioniert. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Und ich arbeite auch einfach gern mit den Händen. Also ich versuche das auch so übereinzubringen. Ich bin jetzt auch so handwerklich nicht so komplett blöd. Im kreativen Bereich mache ich das auch gerne, da bin ich aber einfach nicht gut. Also ich habe auch sehr viel Acrylfarbe zu Hause und streiche Wildfarben auf Leinwände, weil ich das Geräusch von Farbe auf Leinwand mag.
Ach krass.
Also dieses, ja, oder ja. Töpfern oder solche Geschichten. Und ich habe da sehr viele Dinge, die ich gerne ausprobiere, aber nichts, wo ich dann dauerhaft dabei bleibe. Aber alles, was so ein, neulich hatte eine Freundin einen Arm gebrochen, musste die Haare von mir gewaschen kriegen, der war das todesunangenehm. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das erzähle. ich habe ihr die Haare schamponiert und habe dann festgestellt, so, das ist total super. Und sie so, ja, ich wäre jetzt fertig. Ich so, ich aber noch nicht. Also ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein Ding. Das ist Punkt 2. Punkt 3 habe ich eigentlich schon gesagt, ich bin gelernte Buchhändlerin. Das ist ein bisschen so mein versteckter Skill.
Ja, total, das wusste ich auch nicht.
Ja, also irgendwie, man kommt ja aus so vielen Bereichen dann irgendwie zusammen. Und bis ich dann gesagt habe, ja, okay, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich bin jetzt hier, weil, dann ist mein Moment eigentlich auch schon verstrichen zu sagen, ach so, ich bin übrigens auch noch Buchhändlerin. ja, und auch der Technikbereich und dass unser Technikbereich so groß ist, spricht natürlich auch dafür, ich interessiere mich auch für Robotik. Auch da bin ich nicht besonders gut im Programmieren, aber im Aufschrauben und Verstehen, wie es zusammengehört, weil tatsächlich haben wir ja auch Roboter. Ja. Was ich natürlich auch vergessen habe zu erwähnen, dass das auch in meine Abteilung fällt. Genau, da sind wir auch dabei, uns gerade anders aufzustellen und zu gucken, was soll was, welche Aufgaben künftig übernehmen oder was können wir sinnvoll intern weiterverwenden, weil das ist auch so ein Bedürfnis, Technik, die wir anschaffen, nicht hier einfach nur alt werden zu lassen, sondern zu schauen, dass wir die halt auch aus Nachhaltigkeitsgründen auch sinnvoll, sinnstiftend weiterverwenden. Und wenn das heißt, dass wir sie aufschrauben und anders verwenden können, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Genau, ich habe 3 Punkte genannt, lass uns mal gucken. Genau, dann habe ich noch ein Fable für Nischenthemen. Mhm. Also ich lasse mir total gerne von Menschen erzählen, was sie für absurde Hobbys haben oder für was sie sich interessieren oder was für Fun Facts sie gerade aufgeschnappt haben. Ja. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich den Gesprächsausstieg nochmal schaffe. Aber das mag ich total gerne einfach hören. Also ich finde, die Welt ist so bunt und vielfältig und ich finde nichts cooler, als von Leuten zu hören, wofür sie sich begeistern. Und das ist auch total schwierig, dann da irgendwann den Ausstieg zu finden und zu sagen, ach so, ja, das ist dein Hobby, aha, ich habe jetzt noch einen Termin. Das mache ich total gerne. Ja. Und als letzter Punkt habe ich, ich stehe ungern vor der Kamera.
Man also, muss dazu erwähnen, wir sitzen hier tatsächlich gerade vor 2 Kameras, also eine ist auf dich gerichtet, eine auf mich, weil wir das erste Mal jetzt so richtig versuchen, einen Videocast mitzufilmen. Ihr werdet das dann da draußen sehen, ob es geklappt hat oder nicht, aber das ist jetzt gerade hier das Setting, dass wir vor einer Kamera sitzen oder insbesondere du vor einer Kamera sitzt.
Ja, also ich bin ja auch Teil des Social Media Teams, was mir auch total viel Spaß macht und aber also vor der Kamera, ich bin gerne hinter der Kamera und ich organisiere gerne mit und so, aber ich fühle mich unwohl in dem frontal vor der Kamera stehen. Also das kann man bestimmt auch üben. Und die Gelegenheit habe ich ja auf dem Team, das zu üben. Aber das ist nichts so, wo ich von mir aus rausgehen würde und sagen würde so, hallo, hier bin ich.
Heute habe ich
Mann, filme mich. Genau.
Ja. Vielen Dank für deine 5 Facts über dich. Sehr gerne. Ich liebe dieses Format. Irgendwie, das kam mit dem Robert zusammen ganz spontan und ich lerne so viel Neues und so viel mehr über meine GesprächspartnerInnen hier, dass ich das, glaube ich, jetzt einfach auf ewig weiterführen werde.
Wenn ich an deiner Stelle säße, würde ich das auch machen.
Das ist wirklich spannend und man erwartet so viele Sachen nicht. Also ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch ganz gut, ne, und wir reden ja auch häufiger mal und zum Beispiel, dass du ein Organisationsmensch oder ein sehr strukturierter Mensch bist, das ist nicht verborgen geblieben, also das merkt man und das brauche ich zum Beispiel in meinem Leben auch total, dass jemand anders so strukturiert ist, dass ich so ein bisschen mehr chaotischer sein kann, deswegen funktioniert das hier gut, du sitzt mit deinem Notizbuch da und ich schaue dir in deine Augen und weiß, du hast alles im Griff. Aber es sind manchmal auch total, neue Dinge und auch überraschende Dinge, die man da so erfährt. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es.
Das ist auch super.
Dana, dann sind wir jetzt quasi schon fast am Ende. Ich bedanke mich erstmal, dass du dich den ganzen Fragen hier gestellt hast und dass du so viel über dich erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und du kennst den Podcast ja jetzt auch schon ein bisschen. Das heißt, wir gehen hier nicht raus ohne einen Medientipp. Und ich sehe schon, die Augen werden groß, weil da habe ich Dana tatsächlich nicht vorgewarnt. Aber das macht gar nichts. Vielleicht magst du kurz verraten, was du gerade liest oder was du als letztes gelesen hast oder auch dein All-Time-Favorite. Kann was aus deiner Kindheit sein, aus deiner Jugend. Drei Fragezeichen-Bücher haben wir ja vorhin schon gehört.
Ja, auch da bin ich nicht mehr so ein Ultra. Also ich vergesse auch sehr schnell Dinge. Ich vergesse auch super schnell Plots von Geschichten, in die ich reingefallen bin. Und wenn das dann Reihen sind, die jahrelang dann später erst rauskommen, das killt mich. Das passt in diesen. Da müsste ich mir Notizen machen und dafür reicht dann meine Motivation nicht mehr, Freizeit noch Notizen zum Buch zu machen. Ich lese gerade die neue Reihe von Benedict Jacker. Ich glaube, es heißt das Haus Ashford.
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht verfilmt worden ist, aber das war das Haus Usher, ne? Womit ich das jetzt gerade...
Ich glaube, ja. Der hat vorher schon eine Reihe um Alex Versus geschrieben. Nee, Verus, nicht Versus. und das ist so Urban Fantasy. Also ich lese sehr gerne Fantasy, aber ungern mit romantischem Einschlag. Und da bin ich im Moment auf einem sehr trockenen Ast unterwegs. Also so die ganzen Neo-Adult-Romane und so, das ist nicht so mein Ding. Und die, wie gesagt, ich lese lieber Fantasy und dann aber eben auch eher High-Fantasy, Urban-Fantasy, solche Geschichten. Und eben jetzt gerade aktuell Benedict Jacker, dessen Reihe vorher ich auch schon durchgesuchtet habe. Also da sind so Bücher passiert, die 600 Seiten haben, die ich dann an zwei Tagen gelesen habe, an einem regnerischen Wochenende, was mir selten passiert, weil ich mich so lange dann eigentlich nicht konzentrieren kann. Ja. Und zuvor habe ich von, das ist, glaube ich, auch eine Neuerscheinung, Molly O'Neill, Jenny Greenteeth gelesen.
Das sagt mir gar nichts.
Das ist ein Debüt, glaube ich. Und es geht um eine Fae, die eine Wasser, ich weiß nicht, ob sie eine Nixe ist, sie lebt auf jeden Fall im Wasser und ist quasi ein Monster. Und in ihrem See wird eine Hexe versenkt, die sie dann rettet. Und daraus entspinnt sich ein Roadtrip durch England und es kommen noch diverse andere Fabelwesen drin vor. Und das, ich habe zwischenzeitlich mal kurz gedacht, also, es könnte auch ein Jugendbuch sein. Es ist bei Piper erschienen, glaube ich. Meine Bücher sind zu Hause übrigens auch nach Verlagen aufgestellt, weil ich mir das besser merken kann.
Wirklich? Ja. Oh, da würde ich halt komplett untergehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. Also erstens mal sind die Formate ja dann schon einheitlicher, wenn man Reklam und Diogenes irgendwie zusammenstehen hat. Ja. Aber das komme ich irgendwie besser mit klar.
Also so Regenbogen-Shelf und sowas wäre...
Nee, ich glaube nicht. Genau, und die machen dann diesen Roadtrip. Aber es ist teilweise auch relativ blutig. Also es ist vielleicht doch nichts für sehr junge Jugendliche. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und es ist eine abgeschlossene Geschichte.
Ach, cool.
Das hat man ja auch nicht so oft im Fantasy-Bereich.
Ja, das stimmt. Sehr cool, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Ich überlege die ganze Zeit, was ich aktuell lese. Ich bin total in diesem Herbstmood. Normalerweise lese ich, also ich bin ein großer Fan von Romantasy. diese ganzen Jugend-Fantasy-Sachen oder, was heißt, ist ja nicht gar nicht alles Jugend, so Porthwing und so steht ja auch bei uns, bei den Erwachsenen, ist ja auch ein Romantasy-Buch. Aber tatsächlich jetzt so in der Herbstzeit, da bin ich eher so ein bisschen cozy unterwegs. Und von Laurie Gilmore, die hatte letztes Jahr schon Meet Me in Autumn rausgebracht. Wunderschönes Buch, also so dunkelgrün gehalten, liebe ich mit wunderschönem Farbschnitt. Ist ja auch so ein Thema für sich, Farbschnitte.
Absolut, ja.
Und dieses Jahr kam dann jetzt der zweite und dritte Teil raus. Und der zweite Teil ist Love Me in Autumn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der dritte spielt dann im Winter. Darauf freue ich mich dann auch schon sehr. Ansonsten kommen jetzt auch noch großartige Bücher raus. Also ich bin großer Sebastian Fitzek-Fan, bringt ja jedes Jahr im Herbst ein neues Buch raus und darauf freue ich mich sehr und generell ist Herbst absolute Lieblingsjahreszeit und auch absolute Lesezeit. Ich finde das ganz, ganz schön.
Kann ich mich nur anschließen, also gerade so irgendwo sitzen und draußen regnet es, eine Tasse Tee und so, also Grüße an alle Sommermenschen, aber ich bin keiner von euch. Ich bin auch ein Herbstmensch und wenn ich eine Strickjacke tragen kann, dann geht es mir deutlich besser, als wenn es mir so warm ist, dass ich nicht weiß, wohin mit mir.
Ja, absolut, absolut.
Ja, und das Thema Farbschnitte hat eine eigene Podcast-Folge verdient, würde ich fast sagen.
Würde ich auch sagen. Also da machen wir mal irgendwann ein großes Fass auf und vielleicht auch so Farbschnitte in Bibliothekskontexten ist ja auch nochmal was anderes als Farbschnitte, die man sich so privat zu Hause hinstellt und so.
Ja, ja, wer kriegt einen, wer kriegt keinen?
Genau.
Und wie lange gibt es die? Ja, das ist ein sehr weites Feld, ja.
Ja, aber spannend. Werde ich mir notieren und werden wir dann spätestens im nächsten Jahr auf jeden Fall mal drüber sprechen. Dann lade ich mir vielleicht hier ein paar ExpertInnen ein und dann diskutieren wir hier mal. Das finde ich gut. Super, Dana. Jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Folge angekommen. Also tausend Dank, dass du dich hier mit mir hingesetzt hast und dass du so viel von dir erzählt hast, dass du deine Büchertipps mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich, dass wir das hoffentlich nochmal wiederholen.
Gerne und danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, also es ist ein großer Spaß, hier zu arbeiten und mit euch zu arbeiten und überhaupt hier zu sein.
Oh, okay, dann müssen wir jetzt aufhören.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.